Mit Haltung und Trocken. Der Zukunftstalk mit Markus und Markus. Heute zu Gast Josef Beutelmann, Vorsitzender der Aufsichtsräte der Barmenia Gotha Versicherungen.
Herzlich willkommen zu Mit Haltung und Trocken, der Zukunftstalk mit Markus und Markus.
Ich bin Markus Schlomski, Arbeitsdirektor der WSW und hallo auch von meiner Seite. Schön, dass ihr dabei seid.
Insbesondere, lieber Josef, schön, dass du dich bereit erklärst, dieses Experiment oder dieses Format mitmachen zu wollen. Wir wollen heute mit dir über die Frage sprechen, die uns alle ganz unmittelbar betrifft, insbesondere in den aktuellen Zeiten, die aber auch sehr, sehr komplex ist. Wie sichert man eine gute Versorgung, wenn Mittel begrenzt sind, Ansprüche wachsen und Erwartungen immer lauter werden? Gesundheit, Absicherung und Stabilität, all das gilt für uns in Deutschland zumindest als selbstverständlich. Aber was passiert, wenn die Balance ins Wanken gerät? Und wer trägt eigentlich die Verantwortung, wenn Systemgrenzen sichtbar werden? Das ist unser Thema heute.
Aber bevor wir einsteigen in diese große Balancefrage, das ist ein sehr, sehr ernstes Thema, gehört auch ein bisschen Leichtigkeit dazu. Heute bieten wir ein Chardonnay an. Wir sagen ja auch immer, welchen Wein wir trinken. Das machen wir auch heute. Jetzt, Josef, würde mich interessieren, ist Balance eher für dich ein Zustand, den man irgendwie erreicht? Oder ist das etwas, was man permanent austarieren muss?
Auch muss im man Geschäft? Permanent austarieren, ja.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja, zum Wohl stoßen wir einmal an, oder?
Ja.
Nochmal herzlich willkommen.
Ja, danke schön. Herzlichen Dank. Zum Wohl.
Zum Wohl. Zum Wohl. Josef, bevor wir immer einsteigen
sehr gut
in das
ausgewählt.
Ganze.
Dankeschön.
Ja, schmeckt er dir?
Gut. Super.
Sehr gut. Perfekt. Haben wir mal so ein paar persönliche Fragen, damit unsere Hörerinnen und Hörer, soweit es denn welche sind, dass wir dich besser kennenlernen ein bisschen, bevor wir dann ins Thema einsteigen. Erste Frage, was war dein erster Job und was hast du fürs Leben daraus gelernt?
Mein erster Job war die Lehre zum Versicherungskaufmann bei den Barmenia Versicherungen in der Bezirksdirektion Münster. Ich habe mit 14 Jahren dort begonnen.
Wahnsinn.
Das ist und, schon sehr... Ich kann nur sagen, also, dass man dort gelernt hat, sicherlich auf der einen Seite Verantwortung zu übernehmen, aber auch Selbstorganisation, Selbstbestimmtheit zu übernehmen. Und vor allen Dingen habe ich kennengelernt, wie wichtig der Vertrieb ist, also insbesondere für unser Geschäft und auch wie wichtig Mentoren sind. Also das, glaube ich, muss man einfach sagen und sollte man auch für sich selber, glaube ich, ehrlichkeitshalber immer sagen, ohne Mentoren kommt man auf die Sicht gesehen, glaube ich, nicht weiter. Und die hatte ich auch in Münster schon während meiner Lehrzeit mit meinem Chef damals, aber auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen. Und das hat mich einfach zielstrebig werden lassen, um es mal so zu formulieren. Denn ich durfte im dritten Lehrjahr schon im Grunde um eine kleine Abteilung führen. Und dann habe ich auch einen entsprechenden Abschluss gemacht und wollte dann weiter in der Berufsausbildung und Weiterbildung habe ich auch gemacht. Und man hat den Betriebsrat gebeten, mich doch zu halten. Also finde ich eine ungewöhnliche Situation
so,
heute.
Ja, genau. Eine ständige Verbundenheit.
Wünschst du dir das heute immer noch?
Ja. Und na gut, ich habe mir das trotzdem in den Kopf gesetzt, habe das auch gern gemacht und bin dann eben weitergegangen.
Auch wenn das jetzt vielleicht nicht so passt, wenn man so deinen Werdegang sieht, jetzt mit 14 schon in der Barmenia eine Rolle gespielt. Trotzdem, wenn du nochmal davor stündest, würdest du irgendwie im Beruf irgendeine Entscheidung rückgängig machen und anders treffen, als du sie getroffen hast?
Also beruflich, was die berufliche Entwicklung und so weiter angeht, nein. Ich würde eine andere Entscheidung, aber die mit dem Hausbau zu tun hat, anders fällt.
Okay.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Gab es mal Zweifel oder so, wo du sagst, oh, das ist mir im Gedächtnis geblieben, ein Moment, wo du Zweifel hattest, wo du Halt gebraucht hast und sagst, Mensch, hier kippt jetzt gerade was?
Ja, das war 1969. Ich wollte gern studieren an der Deutschen Versicherungsakademie in Köln. Und 69 waren ja die Studentenunruhe. Das Semester wurde aberkannt und dann hat mich der Leiter der DVA verwiesen auf das Frühjahr des nächsten Jahres. Und dann bin ich zurückgefahren und auf dem Rückweg in Dortmund beim Arbeitsamt mal vorgesprochen. Dort habe ich eine Stelle vermittelt bekommen, wo ich gleich hätte Abteilungsleiter mit 20 Jahren werden können. Und zwar im Versicherungsbereich für den Transportbereich. Und nichtsdestotrotz habe ich das trotzdem nicht gemacht, obwohl das sehr verlockend war. Ja. Und da hatte ich gewisse Zweifel, machst du das oder nicht? Ich hatte mir einfach in den Kopf gesetzt, ich wollte zur Deutschen Versicherungsakademie und da wollte ich auch hin.
Okay, sehr, sehr gut. Jetzt, wenn du auch zurückguckst, die ganzen Jahre, die Erfahrung, die man gemacht hat, Bist du gelassener geworden? Und wo hast du gemerkt, hier bin ich ein bisschen klarer oder ein bisschen entschiedener geworden, als ich das mit 20 vielleicht gewesen wäre?
Ja, also mit Sicherheit ist man gelassener geworden. Also ich glaube, des Lebens wird man gelassener. Vorher hat man immer noch sehr geguckt und auch teilweise perfektionistisch geguckt. Ist das alles richtig so? Machst du deinen Job richtig? Haben die Mitarbeiter die richtigen Ergebnisse geliefert und so weiter? Das ist klar. Das ist heute eine gewisse Gelassenheit. Wenn Fehler passieren, geht die Welt davon nicht unter, um es ganz deutlich zu sagen. Und man muss Dinge, die man nicht ändern kann, einfach hinnehmen. So ist es.
Sehr schön.
Steigen wir mal ein. Also von der individuellen Verantwortung zur systemischen. Versicherung, wie vorhin gesagt, steht ja auch für Stabilität. Gerade jetzt aber in diesen Zeiten steigende Kosten, wachsende Erwartungen, strukturelle Veränderungen, sprechen wir ja gleich sicherlich noch drüber, über die Fusion von der Barmenia und der Gotha. Jetzt stellt sich die Frage, wie hält man ein System im Gleichgewicht, wenn sich eben ständig diese Parameter verschieden? Also wie sieht heute das, wenn man auf das System schaut, wo gerät die Balance unter Druck? Also zwischen der Versorgung und wirtschaftlicher Stabilität, das ist ja die Gratwanderung, denke ich, um die es bei euch jetzt aus einer Vogelperspektive geht. Wo ist der Druck am stärksten und wo?
Also das ist nicht nur bei den privaten Krankenversicherungen insgesamt so, sondern auch insbesondere auch in der GKV. Ganz klar ist der Druck im Krankenhausbereich. Die Kosten des Krankenhausbereichs schlagen sehr stark durch, machen beispielsweise ein Drittel fast des Gesamtaufwandes aus.
Ein Drittel?
Ja, also bei der GKV kann ich sagen, sind es 102 Milliarden im Jahr 2024 gewesen. Und das ist fast ein Drittel und das ist natürlich heftig. Und da muss es sicherlich Strukturveränderungen geben. Das will man ja auch mit der Krankenhausform erreichen. Die ist im Moment ein bisschen in Stocken geraten, weil ja die neue Ministerin im Grunde genommen das alte Krankenhausgesetz ein bisschen anpassen möchte. Und da besteht so ein bisschen die Gefahr, dass die Dinge, die da vorgesehen war oder auch Karl-Josef Laumann hier schon in Nordrhein-Westfalen gemacht hat, ein bisschen verwässert werden. Und da muss man jetzt abwarten, was letztlich am Ende dabei rumkommt. Aber das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist der Pflegebereich, der sehr stark zugenommen hat durch verschiedene Leistungsausweitungen in der Vergangenheit. Und die schlagen uns gewissermaßen jetzt auf die Butterseite, weil wir im Grunde genommen die Kosten dafür jetzt aufbringen müssen. Und jeder weiß, wer Beiträge zahlt, sei es privat oder auch gesetzlich, dass die enorm in den letzten Jahren gestiegen sind. Und wenn man sich das anschaut, die Entwicklung auch in 2024, weil das die aktuellen Zahlen sind, dann kann man nur sagen, das sind eigentlich ganz merkbare Zahlen. Wir haben also eine Entwicklung bei den Krankenhausleistungen von 8,8%. Wir haben die im Bereich der Arzneimittel von 9,9% und bei den ärztlichen Behandlungen von 6,6%. Also insofern muss man schon sagen, das sind keine normalen Zahlen. Wir müssen einfach immer festhalten, dass im Gesundheitswesen die Zahlen immer deutlich praktisch über der Entwicklung des Bruttosozialinlandsproduktes lagen. Das muss man ganz klar so sehen. Und das ist nicht gut. Es gibt also Untersuchungen, dass zumindest immer 1 Prozentpunkt Differenz dazwischen war über die letzten 25 Jahre im Grunde. Und da kann man sich ja ausrechnen, wann die Schere weiter aufgeht. Und das ist eine Entwicklung, die muss unbedingt gestoppt werden. Und ich hoffe, dass die jetzige Regierung die Kraft dazu hat. Man weiß ja noch nicht, was die Kommission Gesundheit vorschlägt. Die soll ja praktisch kurzfristige Maßnahmen zum 31.03. vorschlagen, langfristige bis zum 31.12. Das ist aber nicht bekannt. Und ob sie es umsetzt, das ist ja noch ganz was anderes. Das muss ja nicht allen Parteien gefallen, was dabei rumkommt. Aber ich glaube schon, dass wir kein Einnahmenproblem haben, sondern wir haben ein Ausgabenproblem. Und da muss wirklich dran gearbeitet werden, damit das für alle in Zukunft noch tragbar ist.
Steigende Kosten, so medizinischer Fortschritt, auch künstliche Intelligenz oder demografischer Wandel auch in dem System. Welcher dieser Faktoren verändert das System denn am meisten?
Also die Gesundheitsökonomen sind der Ansicht, dass es der medizinische Fortschritt ist. Der demografische Wandel ist im Grunde genommen gegeben und wird auch mit einer Seitwärtsbewegung immer stärker. Man muss einfach wissen, wenn jetzt die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen, dann beziehen die Leistungen und zahlen deutlich weniger Beitrag auch zur Krankenversicherung der Rentner. Und das bedeutet zusätzliche Belastung des Systems der GKV. Die Privaten sind etwas durch ihre Alterungsrückstellung davor geschützt, weil die ja praktisch das über Jahrzehnte aufbauen und der medizinische Fortschritt auch noch durch den Zuschlag, der erhoben wird, von 10% mit abgefedert werden kann. Von daher sind wir da im Hinblick auf das Alter mit Vorsorge entsprechend ausgerüstet. Was man nicht mehr sehen kann ist, und das bedauere ich eigentlich sehr, das ist das Defizit der Krankenversicherung der Rentner in der GKV. Früher gab es jährliche Zahlen dazu, die waren seit einiger Zeit nicht mehr bekannt gegeben. Die letzte Zahl, die ich in Erinnerung habe, das ist wahrscheinlich 12, 15 Jahre her, ist 39 Milliarden Defizit. Das wird jetzt deutlich höher sein, naturgemäß in dem Bereich. Und da finde ich, muss man auch Lösungen für finden, denn das hat auch damit zu tun, dass ja nicht mehr so viele Kinder, wie man das früher gedacht hat, einfach da sind, um diese Kosten auf sich gesehen zu tragen. Wir haben zwar Zuwanderung, was uns teilweise jetzt auch hilft, auch im GKV-System. Allerdings ist das immer noch nicht ausreichend, um praktisch diese enormen Herausforderungen finanzieller Art vernünftig abzufedern. Wir liegen mittlerweile bei einem Beitragssatz, der ist ja auch öffentlich, von 17,5%, wenn man also die 14,6 plus die Zusatzbeiträge, den durchschnittlichen Zuschlag, den die Regierung ja bekannt gibt, rechnet. Das ist einfach im Grunde genommen zu viel.
Wo glaubst du, geht das hin? Also ich höre zwischen den Zeilen, dass du so ein bisschen dieses Solidaritätsprinzip, was ja dann anscheinend aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht funktioniert, weil es eben in dieses hohe Defizit herauskommt am Ende des Tages. Also wo glaubst du, geht das System hin, wenn es eben nicht in der Struktur, wie es im Moment ist, funktioniert?
Also ich glaube, die Solidarität ist ja das A und O der GKV insbesondere. Ja. Das spielt natürlich in der privaten Krankenversicherung genauso eine Rolle mit. Ja. Aber da gibt es auch noch andere Parameter. So. Aber man wird wahrscheinlich, zumindest auf absehbare Zeit, sehe ich das nicht, hier eine große Veränderung vornehmen können. Zumal das Solidaritätsprinzip das A und O der GKV ist. Das muss man ganz klar so sehen. Ja. Und insofern wird man versuchen, das Thema vorerst, glaube ich, nicht anzugehen. Es sei denn, man sieht eine Linderung dadurch, was ja vorgeschlagen worden ist von der SPD, dass im Grunde genommen die sonstigen Einkünfte mit berücksichtigt werden, also die Mieteinnahmen, beispielsweise Kapitaleinkünfte und die verbeitragt. Da gibt es sicherlich auch eine Reihe Rentner, die in der Lage wären, da zusätzlich aus diesen Bereichen Beitrag zu zahlen. Das ist keine Frage. Hat aber wieder andere Nebenwirkungen. Deshalb lehnt die CDU das wieder ab. Nämlich, dass im Grunde genommen damit die Kapitalvorsorge, die Altersvorsorge eingeschränkt wird auch. Und insofern muss man sehen letztlich, welchen in Anführungszeichen Tod man stirbt. Das ist halt so. Man muss hier aber an erster Linie ran, und zwar die Ausgabenseite ist das Allerwichtigste. Wir haben kein Einnahmeproblem, wir haben ein Ausgabeproblem. Und das muss man sehen. Da gibt es auch Vorschläge zu, um das einigermaßen zu steuern. Also beispielsweise, dass man sagt, wir koppeln die Ausgaben an Einnahmen. Das kann man machen. Da gibt es ja in dieser Hinsicht drei Vorschläge, die das entsprechend berücksichtigen. Hat aber auch wieder andere Konsequenzen, möglicherweise Auswirkungen auf den medizinischen Fortschritt und so weiter. Also das muss man sich genau anschauen, ob das wirklich der richtige Weg ist. Aber ich denke schon, dass man ohne ein Justieren, das gibt nicht die eine oder andere Lösung, sondern man muss wahrscheinlich mehrere Dinge anfassen, um dann entsprechend das auch zu verbessern. Dann muss man das Ganze so als Gesamtpaket sehen.
Darf ich noch kurz eine Nachfrage stellen? Gibt es irgendwo im Ausland oder gibt es Vorbilder, wo du sagst, die machen das besser als wir, um das ein bisschen plakativer vielleicht
auch? Also das Ausland hat ja häufig, so wie beispielsweise in England, National Health Prinzip, dass die dort im Grunde genommen ganz aus Steueraufkommen finanzieren. Ja. Und das ist insofern kein Vorbild, weil wir historisch dieses duale Prinzip haben zwischen der GKV und den privaten Krankenversicherungen. Nun haben die privaten Krankenversicherungen ohnehin nur noch einen Anteil von 10%, weil ja im Laufe der Zeit die Versicherungspflichtgrenze, die Beitragssumme immer raufgesetzt, immer stärker, um im Grunde genommen den Zuwachs in die PKV so ein bisschen zu verhindern. Nichtsdestotrotz, wenn Personen diese Grenzen erreichen, kommen sie trotzdem zu uns. Wir haben wieder Nettozuwächse in den letzten Jahren, sodass man sagen kann, dass die PKV nach wie vor auch gefragt ist und auch entsprechenden Zuwachs, wenn es eben möglich ist, erreicht. Man muss einfach sehen, jemand an der Beitragsvermessungsgrenze zahlt heute im Monat etwa 1.200 Euro in die GKV. dafür kann ich gut und gerne privat versichert sein, je nachdem, wie viele Personen auch dabei sind, dass man das entsprechend mit berücksichtigt. Und da wird noch eben die eigene Generationengerechtigkeit betrieben. Also wenn wir mehr PKV-Versicherte haben, weil wir eine Alterungsrückstellung aufweisen, im Jahre 2024 hatten wir 342 Milliarden Rücklagen da in dem Bereich, die werden praktisch für das Alter mit eingesetzt. Das ist in der GKV durch das Umlageverfahren nicht der Fall. Und das ist im Grunde genommen mehr Generationengerechtigkeit. Deshalb bieten wir der Politik ja auch an, wenn man das möchte, mehr Generationengerechtigkeit, muss man mehr PKV zulassen. Das ist ganz einfach so. Dort haben wir auch Systeme wie Eigenbeteiligung, Selbstbehalte, die überall bekannt sind, die in der GKV nicht so üblich sind. Von daher ist es sicherlich nicht schlecht, wenn man auch im Grunde genommen die Versicherungspflichtgrenze absenken würde, um mehr Möglichkeiten auch für die PKV und für die eigene Generationengerechtigkeit zu schaffen.
Ja, komme ich mal zum anderen Thema, passt aber auch sehr, sehr gut dazu. Vor anderthalb Jahren und viele Jahre davor hast du ja die Fusion begleitet, Barmenia-Gotha. War das vor allen Dingen so eine wirtschaftliche Notwendigkeit, die die beiden Unternehmen da hingebracht hat, mit einer eigenen Identität? Oder war das eher eine strategische Antwort auf strukturellen Druck?
Weder noch.
Jetzt sind wir gespannt.
Ja, genau. Ich sage immer ganz gerne,
sind wir dass, wieder schlecht vorbereitet.
Ja, das stimmt.
Also bei beiden keine wirtschaftliche Notwendigkeit, um es mal ganz deutlich zu sagen, in dem Bereich. Auch strukturelle Änderungen spielen keine Rolle. Es war im Grunde genommen, ich sage das immer so salopp, ein erarbeiteter Zufall. Der Zufall ist folgender. Die Barmenia hat zusammen mit der R&V einen großen Gruppenvertrag gemacht mit der Chemieindustrie. Haben wir auf einen Schlag 450.000 Versicherte, die alle bei uns versichert sind. R&V ist da auch entsprechend beteiligt, aber wir machen die technische Durchführung. So. Und das steht in der Zeitung. Und daraufhin hat der Chef der Gotha bei Andreas Ulrich, unserem CEO, angerufen und gesagt, können wir nicht in der betrieblichen Krankenversicherung was gemeinsam machen? Das war ein großer Pflegevertrag im Übrigen, den wir da abgeschlossen haben. Und so sind die ins Gespräch gekommen und haben festgestellt, dass wir viele Gemeinsamkeiten haben. Also wie beispielsweise sind gemeinsame Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit. Gut, das wussten wir auch vorher, ist keine Frage. Aber beispielsweise ein gemeinsames Werteverständnis über das Thema Nachhaltigkeit. Die haben hohe Nachhaltigkeit vorher gehabt, wir auch in dem Bereich. Ein Werteverständnis, langfristiges Denken in etwa identisch, die Versichertenorientiertheit identisch im Grunde genommen. Also dass man viele gemeinsame Punkte und dann festgestellt hat, insbesondere auch bei den Geschäftsfeldern, wir sind ein großer Krankenversicherer. Die Gotha ist ein großer Kompositversicherer. Die haben auch einen größeren Lebensversicherer gehabt als wir. Insofern haben wir irgendwo gesehen, das macht Sinn, um für die Zukunft besser gerüstet zu sein. Also das ist im Grunde genommen ein reines Thema der Zukunftsfestigkeit. Das muss man ganz klar zu sagen, um die Wettbewerbsfähigkeit auf Dauer zu halten, die Ertragsorientierung sicherzustellen und im Grunde genommen auch Arbeitsplätze zu sichern und auch darüber hinaus weiter zu wachsen. Also das ist im Grunde genommen, ja, prozyklisch hat man das im Grunde genommen begleitet und gemacht. Und insofern darf ich sagen, ist das, glaube ich, ganz gut gelungen. Denn das ist in Rekordzeit wirklich in 11 Monaten über die
das
Bühne gegangen.
Das ist schnell über die Bühne. Ja, ja. Ja. Glückwunsch nochmal dafür. Ja, das ist wirklich ein tolles Projekt. Ja. Ich durfte auch mal einen Zusammenschluss von zwei Firmen begleiten. Kann das in kleiner Variante sicherlich gut nachvollziehen. Das eine sind jetzt die Folien, betriebswirtschaftliche Logiken und so weiter, die dahinter stehen, die auch sicherlich sich erschließen. Was passiert denn gerade auf menschlicher Ebene zwischen den beiden Häusern? Was ist denn da die größte Herausforderung?
Also Bilanzen und Werte ist das eine, genau. Aber dass die Menschen zusammengehören, das ist eigentlich genauso wichtig, möchte ich fast sagen, in dem Bereich. Und das menschliche Vertrauen zu gewinnen, ist, glaube ich, die größte Aufgabe für beide Seiten. Und ich glaube, das ist uns insofern ganz gut gelungen, weil wir eben diese gemeinsame Voraussetzung des Vereins auf Gegenseitigkeit hatten. Die Idee war ja bei beiden verankert. Und dass wir von Anfang an mit großer Transparenz die Mitarbeiter mitgenommen haben. Wir haben am Tag im Grunde genommen der Verkündung, das war ja fast ein Jahr vorher auch schon gedacht, hatten wir im Grunde genommen die Grobstrukturen und wie wir das machen wollen, auch in den Führungsebenen schon im Kopf und haben das dann auch entsprechend realisiert. Also jeder Mitarbeiter wusste nach dem 31.8., das war ja der Termin, den wir abwarten mussten, im Grunde genommen, wo er praktisch nachher ist, weil wir die ganzen Bereichsleitungen alle schon stehen hatten. Auch die Gremien, die Aufsichtsräte, die Vorstände, das war alles bis dahin im Grunde genommen geklärt und einvernehmlich alles geklärt.
Wo hakt es denn jetzt so operativ, wenn du mal ein Beispiel aus dem Nähkästchen... Am Tresen ist immer alles super, aber wo knarrt es denn so gerade operativ?
Also knarren würde ich nicht sagen. Ich glaube, man kann sicherlich den Service noch verbessern. Mhm. Das muss man ganz klar so sagen. Aber ansonsten, glaube ich, funktioniert das wirklich reibungslos.
Gibt es so, wenn dein Haus, was dir jetzt, ich will nicht sagen, dass es dir näher steht, die Barmenia, wenn du die Menschen dir anguckst, sind da die Menschen noch Barmenianer oder sind die schon so?
Na, wir sind ja auf dem Weg dahin, praktisch die Barmenianer zu verlassen, auch die Gotharianer, sondern wir wollen ja ein neues Wir machen. Zusammen sind wir stark, das ist so unser Motto. Und da wollen wir hin und das gelingt auch, glaube ich, schon ganz gut, weil man dafür von Anfang an viel getan hat. Also ich will mal nur so sagen, dass wir eine Woche hatten, wo die im Grunde wechselseitig mit Bussen nach Köln und Wuppertal gefahren wurden, um einfach mal die Häuser kennenzulernen, die Führungsetagen kennenzulernen, um da einen Austausch zu haben. Es haben Arbeitsgruppen stattgefunden zwischen den Unternehmen, die beispielsweise im Risikomanagement zusammenarbeiten und so weiter. Mhm. Also von daher ist sehr viel getan, wird immer noch getan. Also es gibt CEO-Calls im Grunde monatlich, wo die dann praktisch per Video können sich die Leute zuschalten. Beim letzten Mal waren es über 3000 Personen, die sich so geschaltet haben. Das kann man nicht mehr in der Bay-Arena machen. Das ist auch mal gemacht worden. Aber also das geht dann nicht jeden Monat, glaube ich. Noch. Ja, und, aber von daher ist ganz, ganz wichtig auf allen Führungsebenen, dass man das Zusammenwachsen fördert. Und das gelingt, glaube ich, ganz gut. Und selbst wenn es über den Karneval ist, muss man sozusagen. Aber wir haben natürlich auch andere Hebel insofern eingesetzt. Ich möchte nur mal sagen, dass wir jetzt zum 1.1. die Vertriebe zusammengeführt haben. Das ist also eine große Herausforderung, die Exklusivvertriebe zusammengeführt haben. Und auch haben wir zum 1.1. eine Arbeitgebergesellschaft. Das heißt, auch das soll zur Kultur praktisch beitragen, dass wir alle Mitarbeiter unter einem Dach fast vereint haben. Es sind noch nicht alle 1000 aus besonderen Gründen. Einige Gesellschaften gehen auch aus aufsichtsrechtlichen Gründen nicht, das muss man sehen. Aber die Mehrzahl ist es. Also von 8.500 sind etwa 7.500 da jetzt in dem Bereich beschäftigt. Alle in einer Arbeitgebergesellschaft. Und auch dort haben wir darauf geachtet, unter dem Motto Schlankheit, dass wir nicht wieder eine neue Gesellschaft gründen, sondern die sind jetzt angesiedelt bei der Barmenia Gotha Finanzholding. Das Wort Finanzholding ist weggefallen, das heißt, das bei Barmenia Gotha Aktiengesellschaft. Und die Mütter sind die beiden Vereine auf Gegenseitigkeit darüber. Sodass nach wie vor der Vereinsgedanke auch im Vordergrund steht. Mhm.
Hat sich beim Thema Führung, du hast das Unternehmen, ja, die Barmenia, auch operativ ja sehr lang geführt. Wenn du jetzt, sag mal, auch aus deiner Position jetzt, aus Aufsichtsratssicht drauf guckst, auch nach der Fusion, hat sich was in der Führungssteuerung eines doch deutlich größeren Unternehmens, hat sich da was verändert, würdest du sagen? Ist auch manches weiter weg im Zugriff und so weiter?
Also es ist so, dass natürlich beispielsweise nur Vorstandssitzungen, die finden wechselseitig in Köln oder in Wuppertal statt. Mhm. Dann sind die Vorstände natürlich alle weg. Nicht? Dann ist auf der Vorstandsetage erstmal keiner. Also solche Tage und Veranstaltungen
gibt es natürlich. Gefällt dir nicht.
Na gut, ich bin immer noch da. Ja, genau. Und von daher sind das Veränderungen, die es früher so nicht gegeben hat. Natürlich hat es auch Tage gegeben, wenn Vertriebsveranstaltungen, wo die alle nicht da waren, ist ja überhaupt keine Frage. Aber jetzt allein schon durch den Wechsel der Vorstandssitzung kommt das häufiger vor. Das muss man mal so sehen. Aber das ist so eine Facette, würde ich sagen. Weil darunter wissen ja die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie sie im Grunde genommen das zu sehen haben. Das ist denen wirklich sehr vermittelt worden. Und außerdem haben wir denen eine Sicherheit gegeben bis 2029, sodass sie die Arbeitsplatzsicherung haben. Und auch die Standortsicherung war uns auch wichtig, dass eben auch die beiden Standorte nach wie vor erhalten bleiben. Und auch die übrigen Standorte, die auch vorher in Göttingen und so weiter waren, sind alle erhalten geblieben. Da ist also nichts im Grunde genommen abgebaut worden. Und auch schon gar nicht, und das ist mir auch wichtig, stand für uns ein Mitarbeiterabbau im Vordergrund. Mhm. Überhaupt nicht. Sondern wir wollen im Grunde genommen mit den Mitarbeitern, die wir haben, die brauchen wir wahrscheinlich alle dringend, allein schon wegen der demografischen Entwicklung, klar, auch in der Belegschaft. Ja, also deshalb war das für uns kein Thema.
Diese Prioritäten im Konzern, wie werden die gesetzt zwischen so Innovation, Versorgungssicherheit und, was ich glaube, was auch sehr, sehr wichtig ist, Beitragsstabilität, haben wir auch schon ein paar Mal jetzt drüber gesprochen.
Ja, ich glaube, das betrifft nicht nur den Konzern und da insbesondere die Krankenversicherung, sondern ich glaube, das betrifft auch insbesondere die Versorgung insgesamt. Also 90% der Menschen sind ja auch in der GKV versichert. Und da muss man schon sagen, ich glaube, das A und O ist die Versorgungssicherheit. Denn wir haben das ja gesehen, wenn Medikamente zeitweise nicht mehr zur Verfügung stehen, das war ja gar nicht so lange her oder ist nicht so lange her, dass das nicht gut ankommt in der Bevölkerung, nicht, dass man diese Engpässe auch nicht erklären kann. Und deshalb glaube ich, dass die Versorgungssicherheit das A und O ist. Die Innovation ist im Medizinbereich gerade dann gefragt und gefordert, wenn es eben darum geht, Krankheiten, die früher fast zum Tode geführt haben, heute praktisch umzuwandeln in eine Medikalisierung, dass die Leute dann eben mit Medikamenten dann doch auch länger und weiter leben können. Das ist richtig, aber nichtsdestotrotz muss man das versuchen, mit der Beitragsstabilität zusammen hinzukriegen.
Hinzubekommen.
Das ist ja wirklich eine große Herausforderung, das muss man sagen. Da ist auch die Politik und sind auch alle, die am Gesundheitswesen nicht zu beneiden. Denn wenn man, ich sag mal, für seltene Krankheiten sich die Medikamente anguckt, dann ist das, glaube ich, nicht mal 1% oder nur 0,2%, was da verschrieben sind, aber 14% der Kosten ausmacht. Da muss man sich mal vorstellen, wenn also seltene Krankheiten für mit besonderen Präparaten behandelt werden müssen, die sind sehr, sehr teuer. Das Gleiche gilt für patentgeschützte Arzneimittel. Mhm. Die patentgeschützten Arzneimittel machen nur 7% der Verschreibung aus, aber 54% der Arzneimittel kosten. Und wenn, wow, vorhin ja mal gesagt, in der GKV, die Zahl war 55 Milliarden. Wenn man davon 54%, weiß man, was da alleine drauf entfällt in dem Bereich. Und das sind Dinge, die muss man versuchen zu justieren, ohne dass man eben die Versorgungssicherheit abwirkt oder auch die Innovation. Aber es geht nicht anders. Wir brauchen dort eine entsprechende Steuerung. Es kann nicht sein, dass dauerhaft das Gesundheitssystem praktisch außen vor ist gegenüber anderen Entwicklungen in der Bevölkerung beziehungsweise in der Wirtschaft.
Findest du, dass Politik da im Moment transparent mit umgeht? Es wird ja viel in der politischen Kommunikation da mitgeworben, dass man den Bürgerinnen und Bürgern sagt, wo es wirklich steht, dass die Menschen die Wahrheit doch verkraften können und so weiter. Wir kennen alle die Diskussion oder auch das, was da viel erzählt wird. Aber glaubst du, dass die Transparenz da ist? Und wenn nein,
vielleicht wie ist sie aus deiner Sicht? Nach den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg.
Genau. Ja. Also wie offen wird das kommuniziert? Also ist wirklich ein Problem da? Weil, wie du sagst, die Menschen kriegen mit, dass kein Penicillin für Kleinkinder da ist in der Apotheke oder ich dreiviertel Stunde dafür fahren muss. Man kriegt mit, dass Apotheken zumachen, dass Arzttermine schwieriger sind und so weiter. Also ist ja nicht so, dass die Bevölkerung oder dass wir Menschen das nicht mitbekommen operativ. Aber es ist zumindest mir nicht wirklich transparent. Wird es wirklich erklärt? Haben wir ein Problem oder haben wir es nicht?
Also ich glaube schon, dass wir eine bessere Kommunikation haben könnten. Das ist aber immer so ein bisschen leider wahlbezogen. Das muss man einfach so sagen. Und das ist egal, welche Partei das ist. Wir werden aber nicht drum rumkommen, mit der Wahrheit entsprechend umzugehen, um auch Maßnahmen zu ergreifen, die nicht populär sein werden. Das geht nicht anders.
Mach mal ein Beispiel.
Beispielsweise, es ist ja mal gesagt worden, der Zahnersatz, ob man den rausnehmen konnte. Das könnte ja privat abgesichert werden in dem Bereich. Das hat ja gleich einen Aufschrei wieder gegeben. Nicht?
Ja,
und ich bin sehr unglücklich darüber, dass beide Parteien zu sein. Die einen sagen, wir machen jetzt Vorschläge, wie die Beitragsseite vereinnahmt, aber nicht Leistungskürzung. Lauterbach hat ja auch gesagt, Leistungskürzung kommt mit mir nicht in Frage. Ich halte das für töricht. Da kommt man heute nicht mehr dran vorbei. Das geht leider nicht aufgrund der Entwicklung. Insofern muss man sagen, und die andere Seite sagt, also Zahnersatz kommt nicht in Frage oder wie auch immer, dass das ausgeht. Das ist zwar ein Vorschlag hier, glaube ich, vom CDU-Wirtschaftsrat gewesen, aber ist ja nur parteinahe. Aber da muss man ganz klar sagen, ich bin unglücklich darüber, dass zurzeit solche Dinge hin und her diskutiert werden. Praktisch dieses Ping-Pong-Spiel. Die sollen sich eigentlich einschließen, bis weißer Rauch aufsteigt. Das wäre für meine Begriffe das Beste, um dann der Bevölkerung offen zu sagen, das und das ist erforderlich. Man muss auch abwarten. Die haben ja eben diese Gesundheitskommission beauftragt, die Ergebnisse abwarten. Ich halte es auch nicht für zielführend, wenn man Vorfestverlegungen macht. Nicht genauso wie mit der Rentenversicherung.
Richtig.
Dass ich im Grunde eine Vorfestlegung mache in Sachen Stabilisierung auf 48%. Nicht? Das kostet Milliarden. Sollen dann die Rentenversicherungskommissionen vorschlagen, das und das, dann wird es billiger. Also ich halte das für sehr schwierig. Das ist unglücklich. Also wenn man Kommissionen beauftragt, dann muss man auch den Mut haben zu schweigen, bis sie was sagen.
Sicherheit und Stabilität ist den Menschen ja unglaublich wichtig, gerade was das Thema Gesundheit angeht und auch Versorgung angeht. Was heißt das für dich, Stabilität persönlich, in so einem System, was sich permanent ändert?
Also wir kommen nicht drum herum, auch persönlich dynamische Anpassungen vorzunehmen. Das wird nicht vermeidbar sein, denn alles andere, glaube ich, wäre nicht State of the Art. Das kann man nicht mit punkten. Und von daher meine ich schon, dass man die Stabilität wichtig sehen muss, dass man auch Stabilität haben muss in der Planung. Aber nichtsdestotrotz nicht nur eine Jahresplanung, mittelfristige Planung, gewissermaßen so als dritte Größe auch auf sich zu fahren im Grunde. Und wir kommen nicht drum herum, dort eine entsprechende Flexibilität auch an den Tag zu legen.
Jetzt ist die Zeit schon wieder fast um, wo wir gerade richtig einsteigen können. Spannend. Ne? Wirklich spannendes Thema. Ja. Wir enden aber immer positiv, Josef. Okay. Das heißt, wir wollen ja Zuversicht geben und deswegen auch positiv ändern. Was motiviert dich? Und ich bin wirklich beeindruckt, ich darf dich ja ein paar Jahre kennen und bin echt beeindruckt, was du immer noch für eine Produktivität und Leuchten in den Augen hast. Wenn obwohl das du Thema das, angeht. Wenn ich das nicht werten darf, wenn ich das sagen darf, obwohl du das auch schon so lange machst und viele Geschichten auch schon 500 Mal gehört hast. Da bin ich wirklich von beeindruckt. Aber was motiviert dich immer noch, morgens aufzustehen und zu sagen, ich greife immer noch an?
Also erstens mal motiviert mich mein Job. Also ich habe mit der Lehre im Grunde genommen entschieden, Versicherung und sonst nichts. Ich habe auch Banken studiert, aber trotzdem war für mich Versicherung klar im Grunde genommen. Das ist das eine. Das andere ist einfach, sich immer wieder in neue Sachverhalte einarbeiten zu dürfen, zu können, zu müssen. Alles ist, glaube ich, richtig. Und auch hat mir der Job die Möglichkeiten geboten, über den Versicherungsbereich hinaus auch andere Bereiche kennenzulernen. Ich nenne mal den Hochschulrat beispielsweise. Mhm. Da hat man mit öffentlichen Institutionen zu tun in dem Bereich. Auch das macht mir Spaß. Ich mache Beratungstätigkeiten auch für eine Klinik und so weiter, wissenschaftlicher Beirat. Also das sind alles Dinge, wo ich sage, das macht Spaß, jeden Tag aufzustehen und das noch mit Freude. Kann Toll. Ich also nicht anders sagen. Also ich kann nicht sagen, dass ich mal einen Tag hätte, wo ich keine Lust hätte.
Super. Vielen, vielen Dank, lieber Josef, für diese Einordnung zwischen Verantwortung und Realität. War ein ganz, ganz spannendes Thema. Ja. Und an alle da draußen, die das gehört haben, die Diskussion endet hier nicht. Wenn euch das Gespräch Impulse gegeben hat, bleibt dran, bringt euch ein, diskutiert miteinander, auch vielleicht mit Kommentaren oder mit einem Like oder leitet diesen Podcast einfach weiter.
Ja, von meiner Seite, lieber Josef, vielen Dank, dass du da warst. Das war's schon wieder, unser Podcast mit Haltung und Trocken. Bleibt neugierig, bleibt mutig, bleibt im Gespräch. Tschüss.
Bis bald.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Tschüss.
Das war mit Haltung und Trocken. Ein Podcast der Wuppertaler Stadtwerke mit Markus Hilkenbach und Markus Schlomski. In der nächsten Folge begrüßen wir Lothar Leuschen, Chefredakteur der Westdeutschen Zeitung, Lokalredaktion Wuppertal. Mit ihm sprechen wir über die Frage, wer erzählt unsere Stadt? Lokaljournalismus zwischen Krise und Neubeginn. Hat euch die Folge gefallen? Dann freuen wir uns über eure Bewertung und über eure Gedanken auf Social Media.